Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Naja, bevor wir heute anfangen, ich sitze heute wieder in dem Seminarraum bei der Leibniz-Gemeinschaft am Naturkundemuseum und sitze heute zusammen wieder mit Hans-Dieter Hölche. Hallo, ja, Hans-Dieter.
Hallo Bernd.
Ja, aber wie es halt immer so ist, ne, wenn man eine Liste aufstellt und sich bei Leuten bedankt, jedes Mal, es ist aus Prinzip so, man vergisst jemanden. Und im letzten Mal, als wir zusammen waren, hatte ich mich ja bedankt bei allen Interviewpartnern und habe natürlich prompt jemanden vergessen.
Und der hat sich beschwert?
Zum Glück noch nicht, ja. So. Aber das will ich trotzdem
vermeiden.
Ja, ja, genau. Und ich will es trotzdem nachholen, ja, weil das war aus meiner Sicht auch eine spannende Episode mit dem Herrn Dr. Arnold vom IBP in Halle. Und da ging es um die Pilze, um Goldschimmel und andere Pilzarten. Er hat da halt eben erzählt, wie er in Südamerika durch die Wälder streift und nach Pilzen sucht, um die eventuell auch als Quelle für neue Wirkstoffe zu erschließen und wie er eben auch dort mit den Universitäten dort eben kooperiert und denen seine Technik zeigt und die ihm dafür eben mit ihren Pilzen und ihren Pilzproben dann versorgen und ja, dass es halt wieder die Kooperation läuft. Ich fand es eine sehr spannende Episode, weil es mal auch so ein bisschen einen Weg zeigt, wie man nicht nur an neue Wirkstoffe kommt, sondern wie wichtig, dass diese Forschung ist, auch um zum Beispiel solche Biotope, wo eben Pflanzen, Pilze oder auch Tiere vorkommen, wo potenziell neue Wirkstoffe drin sind und wieso, dass diese Wirkstoffe überhaupt entwickeln. Das ist ja auch oft gar nicht so uninteressant. Ja.
Wobei sie ja vorher nicht wissen, ob irgendeine Wirkung da ist.
Deswegen ist ja ein großer Teil dieser Forschung eben dann dort vor Ort, indem sie dann das Biotop beobachten und gucken, zu was benutzen eigentlich diese Pilze diese Wirkstoffe.
Ah, verstehe.
Ne? Weil zum Beispiel dieser Goldschimmel ist ein Pilz, ein Schimmelpilz, der auf Pilzen wächst. Ja? Und das heißt, deswegen ist es eigentlich ganz klar, dass dann auch einige Pilze wirklich fungizide Stoffe entwickeln, weil sonst würden ihre Fruchtkörper eben im Wald stehen und so schnell verschimmeln, also von anderen Pilzen aufgefressen werden, dass sie sich selber gar nicht vermehren könnten. Ja. Und das ist eigentlich schon, das sieht man mal, das ist auch eine wichtige Forschung, um das zu, wenn man das versteht, dann auf einmal erkennt man auch, ah, da kommt ein Wirkstoff her, den ich ja dann auch für mich für andere Dinge nutzen kann.
Genau,
ne?
Ja.
Und das ist eigentlich so auch eine wichtige Erkenntnis, finde ich mal. Und es war für mich auch eine spannende Episode. Blöd war nur, ich habe die schon länger aufgenommen gehabt und weil er ja immer so oft in unterschiedlichen südamerikanischen Ländern rumstreift, habe ich ihn lange Zeit nicht erreicht und deswegen war er bei mir nicht auf der Liste, weil die Aufnahme schon so lange zurücklag. Naja, nichtsdestotrotz. Aber heute wollen wir uns ja nicht um Pilze kümmern, sondern um was ganz anderes.
Ja, das stimmt.
Wir hatten, ja, das letzte Mal hatten wir über Hormone gesprochen und dort über die Sexualhormone. Und dieses Mal wollen wir eigentlich wieder weitermachen mit Hormonen, aber wir gehen weg von
den... Ja, wir wollen eine andere Klasse mal uns angucken. Eben ein Beispiel des Insulins, Peptidhormone, also Hormone, die eben chemisch ganz anders aufgebaut sind und eben aus Aminosäuren bestehen.
Und natürlich auch wenn Insulin und Antidiabetika wären es dann, also Medikamente gegen die Zuckerkrankheit, das wäre natürlich auch, oder ist natürlich auch eine Krankheit, die einfach auch viele Leute betrifft.
Sehr viele Leute betreffen, also deswegen. Hoffen wir, dass da auch Leute Interesse dran haben, das mal zu hören. Ja, gut, wollen wir anfangen einfach mal mit dem Insulin. Insulin, wie gesagt, ein Peptidhormon. Eigentlich kann man auch sagen, ein Proteinhormon, weil es aus über 50 Aminosäuren besteht. Genau, exakt aus 51. Wobei die Struktur so ist, dass es zwei Ketten gebildet werden von den 51 Aminosäuren. Eine, die hat 30 Aminosäuren, ist etwas länger, und die andere hat 21 Aminosäuren. Nun können wir natürlich die Struktur schwierig beschreiben, also die dreidimensionale, das geht kaum. Aber was ich denke, was interessant ist, dass wir ja über Besonderheiten der Struktur mal reden. Es ist so, dass das gesamt betrachtet ein saures Molekül ist. Das heißt, es sind mehr saure Aminosäuren enthalten als basische. Es sind 4 saure und 2 basische. Das ist das eine. Das spielt eine Rolle für die Löslichkeit. Das ist natürlich wichtig. Ein großer Brummer, 51 Aminosäuren. Es muss aber löslich sein. Insulin muss ja im Blut löslich transportiert werden können. Dann ist eine weitere sehr spezielle Sache und wichtige Sache, die bei Strukturen von Proteinen auch immer eine große Rolle spielt. Das ist die Tatsache, dass da eine Reihe von Cysteinen enthalten sind. Ganz kurz zur Erinnerung. Cysteine sind Aminosäuren, die sich quasi ableiten vom, wenn man so will, vom Alanin, also 3 Kohlenstoffe. Und dann kommt als nächster Verwandter sozusagen vom Alanin das Serin, also eine Aminosäure, die eine Hydroxylgruppe hat und deswegen sehr, sehr häufig wichtig ist, weil über diese Hydroxylgruppe Wasserstoffbrücken ausgebildet werden können. Serin spielt in vielen, vielen Enzymen eine wesentliche Rolle, auch im aktiven Zentrum von Enzymen. Und das Cystein ist, wenn man so will, das Thioserin. Da haben wir keine Hydroxylgruppe, sondern eine Sulfhydrylgruppe, also eine SH-Funktion. Und die besondere Bedeutung von Cysteinen ist jetzt, dass wenn sich in der Struktur der dreidimensionalen des Proteins 2 Cysteine, die nicht miteinander benachbart sind, sondern weit voneinander entfernt in der Sequenz stehen, wenn die sich aber räumlich nahe kommen durch die Faltung des Proteins, dann wird zwischen diesen beiden Cysteinen eine Disulfidbrücke ausgebildet, also einfach so eine Schwefel-Schwefel-Verbindung. Und das ist klar, was das bedeutet. Damit wird eine dreidimensionale Struktur stabilisiert. Und da im Insulin halt insgesamt 6 Cysteine enthalten sind, kann man sich da vorstellen, dass also jetzt für die dreidimensionale Gestalt des Insulins solche Disulfidbrücken eine große Rolle spielen. Und da ist es so, dass also Verknüpfungen stattfinden zwischen der A- und der B-Kette ungefähr bei gleichen Sequenznummern. Also wir haben ja gesagt, die B-Kette ist 30 Aminosäuren lang und die A-Kette ist 21 Aminosäuren lang. Diese Disulfidbrücken, die sind also zwischen den Cysteinen 7 und 7 und 20 und 19. Das heißt also, in ähnlichen Bereichen sind diese beiden Ketten miteinander verknüpft. Und dann gibt es also in der B-Kette ein größeres Schwänzchen am Ende, am Carboxy-Ende. Und bei beiden gibt es sozusagen am Aminoende so einen kurzen Stummel. Und dann hatte ich aber gesagt, 6 Cysteine, also 2 fehlen noch. Und nun sind also in der A-Kette sind noch 2 Cysteine. Und zwar in den Positionen 6 und 11. Und das bedeutet jetzt, dass die A-Kette so eine ganz scharfe Kurve macht. Man nennt das Hairpin-Turn, also Haarnadelkurve, weil zwischen den Aminosäuren 6 und 11 jetzt noch so eine Disulfidbrücke in der A-Kette
ist. Genau, und die macht dann einen Ringschluss, also die schließt dann was ab und dadurch wird eben diese Biegung eben forciert, sodass eben diese Haarnadelkurve dann stabilisiert wird,
der Hairpin. Und das heißt eben auch, dass wir eine ganz, ganz spezielle, ist ja kein Wunder, dreidimensionale Gestalt vom Insulin haben. Ne?
Vor allen Dingen halt an dieser Stelle dann auch. Ne?
Naja, insgesamt diese ganzen 6 da sicher. Ich meine, ja, das ist besonders auffällig, dieser Hairpin-Turn, da hast du recht. Dann kommt noch hinzu, dass das Insulin zwar als Homomer, also ein Insulinmolekül, für die Wirkung verantwortlich ist, aber das Insulin kommt eigentlich nicht als Polymer, als Oligomer vor. Also erstmal bilden immer 2 Insulinmoleküle ein Dimer. Und zwar sind die so kopfüber angeordnet zueinander. Und es sind in der Position B10 gibt es jeweils ein Histidin, also eine Aminosäure mit so einem Imidazolringsystem. Und das sind ja Partner immer für Wechselwirkungen mit einem Kation. Und da spielt beim Insulin Zink eine Rolle, um das die mehr zu stabilisieren.
Genau, an diese Histidine, die du gerade schon erwähnt hast, da kann dann eben das Zink angelagert werden, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dadurch stabilisiert es dann später auch.
Ja, erstmal das Dimer, aber auch das Polymer, denn in der Speicherform, in der Bauchspeicheldrüse, wo wir noch gleich drauf zu sprechen kommen, kommt immer ein Hexamer vor. Das heißt, also drei Dimere tun sich zusammen zu einem Hexamer. Das ist die Speicherform, ein Hexamer.
Ja, die schauen auch richtig schön aus.
Die sehen sehr schön aus, ja.
Also gibt's auch schöne, die werden wir auch verlinken, da gibt's auch schöne Kristallstrukturen, weil auch diese Hexamere kommen dann in unterschiedlichen Speicherformen vor. Also je nachdem, wie brauche ich jetzt was oder nicht, das hat was mit
Wasserlöslichkeit zu tun.
Genau, ist natürlich auch sehr praktisch dann für den Körper, weil er kann dann eben durch die Zugabe oder durch die Vorhandensein von Zink kann er das Ding wegpacken und es ist ein bisschen gesichert und hat dann da eine Speicherform.
Ja, und was wichtig ist, also in den Vesikeln, da wo das gespeichert wird, das Insulin, da ist es wasserunlöslich. Genau. Das heißt, da ist diese dreidimensionale Gestalt des Hexamers ist wasserunlöslich. Und bevor es dann ausgeschüttet wird, kommt es zu einer Veränderung der Konformation eines Teils und es kommt dann eine wasserlösliche Hexamerform vor, die ins Blut kommt. Es ging das ja nicht, aber das können wir gleich ansprechen. Da die Wirkform das Monomer ist, muss sich das Hexamer natürlich erst noch in das Monomer umwandeln, bevor überhaupt eine Wechselwirkung mit dem entsprechenden Rezeptor stattfinden kann.
Genau.
Und das bedeutet eben auch, dass es eine Zeit dauert, bis Insulin überhaupt wirkt nach der Ausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse.
Ja, klar, weil erst aus den Hexamer werden dann wieder die 3D-Mere erstmal und dann.
Und die müssen auch noch zerfallen.
Genau.
Das dauert ungefähr so 20 Minuten, bis das dann quasi erst wirksam sein kann. Dann hatten wir ja jetzt schon gesagt, es wird also in der Bauchspeicheldrüse gebildet und die Bauchspeicheldrüse, da gibt es drei verschiedene Zelltypen drin und das Insulin wird in den sogenannten B-Zellen gebildet. In den A-Zellen, da wird Glucagon gebildet, das ist auch ein Peptidhormon, das ist der Gegenspieler vom Insulin. Und dann gibt es noch die D-Zellen und da wird das Somatostatin gebildet, das hatten wir ja schon eine der vorigen Sendungen mal angesprochen. Genau. Was noch wichtig ist, ist die Tatsache, dass das Insulin verhältnismäßig schnell, nachdem es seine Wirkung ausgeübt hat, inaktiviert wird in der Leber, weil einfach die Disulfidbrücken, die können reduziert werden, also können Wasserstoffe drangehängt werden. Und dann geht natürlich sofort die dreidimensionale Gestalt flöten, das ist klar. Und dann ist auch die Wirkung weg. Deswegen ist also die Halbwertszeit nur ziemlich kurz, 5 bis 10 Minuten. Dann sind sie schon wieder unwirksam. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass man Insulin nicht oral einnehmen kann.
Das ist wird verdaut praktisch, wie für Proteine üblich.
Ja, genau. Also man kann es nur injizieren und macht das normalerweise so. Das hat ja schon jeder schon auch mal vielleicht gesehen in so die Bauchfalten da so von außen. Gut, das ist also erstmal Insulin und wo es gebildet wird. Die Rezeptoren vom Insulin, um das kurz anzusprechen, das müssen Rezeptoren sein, die durch Membranen hindurchreichen. Das sind aber keine G-Protein gekoppelten Rezeptoren, die wir bisher vor allem kennengelernt haben, sondern das ist ein Rezeptortyp, der Tyrosinkinase-Rezeptor heißt, weil da eine Tyrosinkinase, also die Phosphorylierung eines Tyrosins, also der Aminosäure Tyrosin, für die Aktivierung quasi eine große Rolle spielt. Mehr wollen wir da, glaube ich, nicht zu sagen. Das ist also ziemlich komplex, ein Riesenprotein, das durch die Membran durchreicht mit verschiedenen Unterdomänen und so. Aber es ist eben ein Rezeptor, der intermembranär ist, also der durch Membran hindurchreicht.
Ja, eben. Ist ja auch klar, wenn das Insulin dann im Blut ist, wenn es sezerniert ist, dann müssen ja die Zellen, müssen ja innen drin ein Signal bekommen, dass sie jetzt sich vorbereiten sollen, jetzt kommt Glucose, bitte aufnehmen.
Ja, also das weißt du ja noch gar nicht. Ja. Das müssen wir jetzt ja erstmal kurz.
Naja,
wieder.
Ja, ja, genau.
Aber das weiß auch aber, jeder.
Ja, ja, genau. Wie das Signal dann zustande kommt, ist jetzt nochmal genau. ein Punkt. Aber, das,
ja.
aber man muss ja vorher sagen, wenn das Insulin mal raus ist, es kommt ja immer nur raus, weil ja dann Glucose da ist und dann soll sie ja auch aufgenommen werden, überall, wo es aufgenommen werden soll.
Das ist der Sinn und Zweck dieses Hormons, das stimmt schon. Also das Wichtigste ist, wenn Insulin also den Rezeptor aktiviert hat, dass dann Glucose in Muskelzellen und Gewebezellen aufgenommen werden kann. Das bedeutet, dass der Glucosetransporter, und darüber müssen wir natürlich uns auch drüber im Klaren sein, Glucose ist ein sehr, sehr polares Molekül, 6 Kohlenstoffe, 6 Sauerstoffgruppen. Das ist also sehr, sehr polar und kann also Membranen überhaupt nicht durchdringen von sich aus. Glucose ist aber als Energiebereitsteller in fast allen oder sagen wir mal in allen Zelltypen, die es im Organismus gibt, absolut lebensnotwendig. Und deswegen muss es eben Einrichtungen geben in den Membranen, über die Glucose jetzt in die Zelle hineingelassen wird. Und da ist es eben so, dass dieser Ein-Glucose-Transporter, es gibt verschiedene Glucose-Transporter-Typen, glaube ich insgesamt 14, aber das ist auch schnurzpiep egal. Wichtig ist, dass also die Muskelzellen und auch die Gewebezellen, da ist also der Glucosetransporter vom Subtyp 4. Und dieser Glucosetransporter, der in der Membran da ist, vorhanden ist, der wird, wenn du so willst, freigelegt durch das Insulin. Also der ist da, der wird nicht neu synthetisiert, sondern er ist nur quasi verschlossen, wobei das kein Stopfen ist, sondern der ist so hibernalisiert, ist so ein bisschen liegt so bereit, ist aber nicht funktionsfähig.
Sagen wir mal, und ja, der wird ausgeklappt.
Dann, ja, genau so kann ja. man es also am besten
durch
sagen. Ja.
Dieses Signal an diesen Tyrosin-Kinase-Rezeptor, durch den Insulinrezeptor, bekommt die Zelle das Signal, diese Transporter auszuklappen, ja. auszurichten, so dass sie funktional sind.
Genau. Ne? Und diese Transporter kann man auch ganz kurz ansprechen. Die bestehen aus ganz furchtbar vielen Alpha-Helices, insgesamt 12. Und die haben aber innen drin halt eine polare Pore für die Glucose. Es gibt nebenbei gesagt auch Glucosetransporter, die immer offen sind. Das ist zum Beispiel so bei den B-Zellen, also in der Bauchspeicheldrüse. Da sind diese Glucosetransporter immer offen. Was auch wieder essentiell ist, damit die Bauchspeicheldrüse nämlich wissen kann, wie viel Glucose im Blut ist, muss also Glucose auch in die Bauchspeicheldrüse reinkommen können.
Ja, wenn in den B-Zellen Insulin produziert wird, dann muss ja da drin ein Sensor da sein,
ja.
der erkennt, ah ja, jetzt ist wenig oder jetzt ist viel Glucose da, damit dann eben diese Signalausschüttung über die B-Zellen dann auch funktionieren kann.
Ja, ja, gut. Und es gibt genau eine Grenze, ganz grob gesagt, so 1 Gramm auf 1 Liter Glucose im Blut. Wenn das überschritten wird, dann wird Insulin ausgeschüttet.
Mhm.
Und der Glukosesensor, das wird auch ganz interessant, das ist ein Enzym. Und zwar müssten wir jetzt ganz kurz drüber reden, wie das funktioniert,
ja, ja.
dass Insulin also ausgeschüttet wird aus der B-Zelle. Wie gesagt, es muss eine Grenzkonzentration im Blut überschritten werden und dann wird in der B-Zelle der Reiz produziert, Insulin muss ausgeschüttet werden. Und das Ganze geht natürlich nicht so ganz einfach, das ist ein bisschen kompliziert. Zuerst einmal muss die Menge an Glucose erkannt werden. Und da ist ein Enzym maßgebend als Glucosesensor. Und das ist die Glucokinase. Kinasen sind Enzyme, die ein Substrat phosphatieren können oder phosphorylieren können, also eine Phosphatrest anheften können. Und bei der Glucokinase ist das so, dass in die Glucose in der 6-Position eben ein Phosphat angeheftet wird. Und dieses Glucose-6-Phosphat ist dann in vielen Schritten dafür verantwortlich, dass Adenosintriphosphat gebildet wird in der B-Zelle. Und dieses Adenosintriphosphat, das geht dann an einen Kanal, an einen Ionenkanal, und zwar einen Kaliumkanal, der auswärts gerichtet ist von der B-Zelle nach außen. Und dieser Kaliumkanal wird durch das ATP geschlossen. Wenn der geschlossen wird und kein Kalium mehr raustransportiert wird, ist es klar, dass die Spannung der Membran verändert wird. Und diese Spannungsveränderung, die sorgt jetzt dafür, dass ein anderer Ionenkanal, nämlich ein Calciumkanal, geöffnet wird und Calciumionen in die B-Zelle hereinströmen.
Genau, um diese Potenzialänderung praktisch wieder auszugleichen.
Ja, genau. Und diese Zunahme an Calciumionen, die führt dafür, dass die Vesikel, in denen das Insulinhexamer gespeichert ist, dass die also mit der Membran sich zum Beispiel zusammentun können und dann in sich öffnen und das Insulin dann aus der B-Zelle ins Blut entlassen wird. Also so ein komplizierter Mechanismus muss ablaufen, wenn die Glukosekonzentration im Blut überschritten ist und dann Insulin ins Blut abgegeben wird und dann eben das an den Rezeptoren machen kann, was wir gerade besprochen haben, den Glucose-Carrier Transporter 4 öffnen und die Glucose aus dem Blut entfernen in die Muskelzellen zum Beispiel.
Aber ist ja schon spannend, dass es so zwei Kanäle, der eine geht zu, der andere geht auf und dann durch die Änderung dieses Kationens wird dieses Signal getriggert, jetzt diese Vesikel freigeben und Insulin ausschütten.
Wobei das sowieso noch wieder auffällig ist. Und Kaliumionen sind ja positiv geladen, die kommen nicht raus. Und Calciumionen, die sind ja nur doppelt positiv geladen, weil die Kleinen nicht rauskommen, kommen sie rein. Ne? Also so ganz einfach plus minus geht das ja nicht.
Deswegen hatte ich ja gesagt, man ändert noch die Art des Kationes.
Ja,
das spielt auch eine Rolle. Ja, nochmal, ne? Wichtiger, aber halt auch sehr komplexer Mechanismus jetzt in dem Fall. Ne?
Ja gut, also das ist erstmal Insulin, wie es gebildet wird, wie es ausgeschüttet wird, was es eben bewirkt. Man müsste vielleicht noch dazu sagen, wir hatten ja nur gesagt, dass jetzt Glucose aufgenommen wird. Insulin hat weitere Wirkungen, die alle aber damit zu tun haben, dass die Glucosemenge im Blut verringert wird. Also zum Beispiel wird die Neubildung, die Gluconeogenese, die Neubildung von Glucose wird blockiert. Oder es wird die Umwandlung in die Speicherform von Glucose, das Glykogen, die wird stimuliert. Auch das sorgt ja für eine Verringerung der aktuellen Glucosekonzentration im Blut und auch die Umwandlung von Glucose in andere Stoffe, also zum Beispiel Proteine oder auch Fette.
Also genau, ja, Fett die, ganz viel. Ja. Ne? Also deswegen werden wir ja, wenn wir sehr viel Zucker zu uns nehmen, werden wir nicht süßer, sondern nur dicker. Ne?
Ja, fetter.
Hat unser Anatomieprofessor immer gesagt.
Ja, das macht also das Insulin auch. Das also alles im Grunde, alles um eben die Glucosekonzentration im Blut zu reduzieren. Das ist die Hauptaufgabe. Das wäre jetzt erstmal nur das Insulin. Und dann kämen wir jetzt zu den Substanzen, die wir brauchen, um eben bei Vorliegen von Diabetes. Also,
wir haben jetzt erstmal den normalen, den gesunden physiologischen Ablauf beschrieben.
Und was Insulin macht.
Genau. Und jetzt ist ja jetzt so, wenn das nicht funktioniert, dann sind die Menschen krank. Also krank, sprich, sie haben Diabetes. Unterschiedlichen, also entweder Diabetes 1 oder 2.
Ja.
Und deswegen muss man sich also überlegen, wie man, wenn dieser physiologische Mechanismus nicht funktioniert oder teilweise nicht funktioniert, wie man dann darauf antworten.
Genau. Nur ist klar, wenn es also überhaupt kein Insulin mehr gebildet werden kann, dann muss Insulin von außen zugeführt werden. Das ist ja quasi die schlimmste Form, wenn man so will, von Diabetes.
Also das ist zum Beispiel dann bei dem Diabetes 1, wenn häufig im Jugendstadium zum Beispiel, man sagt ja, das ist häufig eine Autoimmunerkrankung, also der Körper richtet sich gegen seine eigenen Beta-Zellen, macht die kaputt und danach, wenn man keine B-Zellen mehr hat im Pankreas, kann kein Insulin mehr produziert werden. Also würde diese ganze Glukoseregulation nicht mehr funktionieren. Also sprich, man muss von außen Insulin zuführen, um diese Regulation dann händisch sozusagen machen. Ja.
Kann man gleich noch sagen, früher war es so, dass man da Insulin von anderen, also von Tieren nehmen konnte, zum Beispiel Schweineinsulin. Das macht man heutzutage natürlich nicht mehr, weil das immer ein großes Problem auch der Reinigung dann war, sondern heutzutage wird das natürlich gentechnisch gemacht. Das Insulin, reines Humaninsulin, kann gentechnisch produziert werden. Und der große Vorteil von dieser gentechnologischen Produktion ist auch, dass man Insuline in der Sequenz ein bisschen verändern kann und damit dann günstige Eigenschaften bekommt. Zum Beispiel also ultrakurzwirksame. Wir hatten ja gesagt, wenn Insulin ausgeschüttet wird, dauert es bis zu 20 Minuten, bis die Wirkung eintritt. Also ein Zuckerkranker, Diabeteskranker, wenn er was essen will, muss er genau überlegen, wann spritze ich denn dann Insulin, damit ich was essen kann. Das kann man eben verhindern, wenn man ein Insulin hat, das sofort wirkt. Da kann man sagen, oh, ich habe jetzt Hunger auf einen Hamburger, isst einen Hamburger und kann so ein ultraschnell wirkendes Insulin dann injizieren. Oder es gibt auch solche, die dann längerfristig wirken. Das gibt's auch. Also es gibt gentechnologisch veränderte Insuline, die natürlich am Rezeptor absolut die gleiche Wirkung haben, aber eben dann günstiger sind, was die Wirkdauer oder den Wirkungseintritt angeht.
Weil man braucht eben beides. Man braucht sowohl ein schnell wirksames, um jetzt eben bei der Nahrungszufuhr diesen Peak abzufangen, diese Glucose, diese schnelle Anflutung an Glucose, aber dann auch braucht man eben für in der Nacht oder für eine Basiskonzentration an Insulin muss immer im Blut da sein. Ja. Und wenn das nicht produziert werden kann, kann man sich ja vorstellen, das wird einfach aufgebraucht dann, das injizierte Insulin. Das heißt also, in der Nacht mussten sonst früher sich Diabetiker zum Teil nochmal nachspritzen. Da gibt es jetzt auch technische Möglichkeiten, das zu verbessern, also durch Pumpen oder sowas.
Ja. Ne? Ja,
aber es ist natürlich halt auch eine praktische Sache für manche, das einfach in so einem Depot zu spritzen. Und
ja,
dann
gut, aber das hat man früher dann schon auch Depotinsuline gemacht. Also man konnte die Zinkkonzentration vergrößern, dann verschiebt sich die Löslichkeit pH-mäßig im Blut ein bisschen, deswegen wirken die dann länger. Aber das ist natürlich jetzt auch ganz schick, wenn man da gentechnologisch veränderte Insuline hat, die einfach länger wirken, weil sie nicht so schnell inaktiviert werden. Das ist natürlich dann sehr, sehr günstig für die Therapie. Ja, und wenn die B-Zellen grundsätzlich noch in der Lage sind, Insulin zu produzieren, dann hat man Diabetes den Typ 2. Dann kann man durch Antidiabetika, kann man also dann eben auch was gegen diese Erkrankung machen. Es gibt Antidiabetika seit Ende der 50er Jahre. Und das finde ich auch wieder interessant, weil man diese Wirkung einer Substanzgruppe zufällig entdeckt hat. Und zwar durch aufmerksame Klinikärzte, kann man mal sagen. Also wir haben noch nicht über Antibiotika und sowas gesprochen, aber alle wissen, dass Sulfonamide eine Substanzgruppe ist, die also bei Infektionen eingesetzt werden kann. Früher haben die eine viel größere Rolle gespielt als heute. Aber früher haben sie eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Da hat man also festgestellt in der Klinik, bei aufmerksamen Klinikärzten, dass ein bestimmtes Sulfonamid, dass das Blutzuckersenkende Wirkung hatte.
Also sprich, wenn jemand einen Infekt hatte mit irgendeiner
Bakterium, war was gegen Diphtherie zum Beispiel.
Genau, wo man dann dieses Sulfonamid eingesetzt hat, dann hat man auf einmal gemerkt, dass die Leute deutlich niedrigeren Blutzucker
haben. Ja, dieses Sulfonamid, das war das Euvernil als Handelsbezeichnung und Sulfacarbamid, so hieß das. So. Jetzt müssen wir also ganz kurz über die Struktur reden, aber eigentlich ist das kein Problem, weil die so einfach ist. Ein Sulfonamid besteht also aus einem aromatischen Ring, unsere berühmte Wabe. Auf der einen Seite ist eine Sulfonamidgruppe. Was ist das? Sulfon ist SO3 eigentlich, also ist ja eigentlich Sulfonsäure. Dann war aber an dieser Sulfonsäure ein Harnstoffmolekül gebunden. Harnstoff haben wir auch schon mal uns angeguckt. Das ist NH2, CO und nochmal wieder NH2. Und über die eine NH2-Gruppe war also das Sulfonsäurerest jetzt amidiert. Und in der gegenüberliegenden Position an dem Ring, der sogenannten Paraposition, um das doch mal wieder zu sagen, da hängt eine NH2-Gruppe, also eine Aminogruppe. Deswegen Amino, Sulfon, Amid. Und diese Struktur, also mit diesem Harnstoffrest an der Sulfongruppe, dieses Euvanil, da hat man festgestellt, dass das also blutzuckersenkende Wirkung hat. 59 ist das gewesen. Und eine Rolle spielen dabei eben die deutschen Firmen Hoechst und Boehringer Mannheim. Die haben dazu gleich gesagt, aha, dann können wir das doch als Antidiabetikum entwickeln, dieses Euvanil, dieses Sulfacarbamid. Und das finde ich dann auch wieder ganz gut. Was haben die da gemacht? Die haben eigentlich nichts weiter gemacht, als an diesem Harnstoffrest eine lipophiles Schwänzchen dran zu hängen.
Ah, okay.
Einfach ja. Nur vier Kohlenstoffe in Reihe, also ein Butylrest sozusagen. Und zwar warum? Damit die Resorption günstiger wird. Ja. Denn die Sulfonamide sind eigentlich ziemlich polar, kann man sich vorstellen. Eine Aminogruppe auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Sulfon-Harnstoffgruppe. Das ist nicht verhältnismäßig polar, obwohl da so ein aromatisches System noch drin ist. Das heißt, wir haben eine schlechte Bioverfügbarkeit. Und um nun das zu verbessern, hat man diesen Butylrest da dran gehängt. Und dann hat man, das war 1959, dann hat man gemerkt, oh, das stört ja ein bisschen. Die Substanz hat ja noch antibiotische Eigenschaften. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und dann hat man festgestellt, die Aminogruppe in der Paraposition, die braucht man überhaupt nicht. Und deswegen hat man die ersetzt durch einen Methylrest. Und die Substanz, das ist das Tollbutamid. Das ist eigentlich dasjenige Antidiabetikum, das dann eine sehr, 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 sehr große Rolle gespielt hat. Für lange, lange Zeit. Ein großes Problem war, dass man da große Mengen von gebraucht hat. Das heißt, die Tagesdosis, die war ein Gramm. Ganzes Gramm, das ist natürlich sehr, sehr viel.
Das ist wie Aspirin praktisch.
Ja, ja, ja. Und aber immerhin, das war das erste Antidiabetikum, was man also im großen Maßstab einsetzen konnte bei eben Patienten, die an Diabetes 2 leiden.
Ja, das Spannende ist ja eigentlich dabei, dass man ja eben mit diesem Antibiotikum ja zufällig einfach was getroffen hat, was eben in diesen Insulinsteuerkreis eingegriffen hat. Und das ist ja eigentlich...
Ja, das ist ganz richtig. Nur hat man das überhaupt nicht gewusst. Und es ist eben, finde ich, toll, deswegen sage ich das nochmal, also so Ärzte in der Klinik, die das gemerkt haben und nicht einfach gedacht haben, oh, ist ja egal, was macht's? Die auf die Idee gekommen sind, wenn das blutzuckersenkende Wirkung hat, kann man vielleicht ein Medikament daraus entwickeln, das man jetzt bei Diabetes 2 einsetzen kann. Das finde ich schon gut und auch, dass die zwei Firmen das dann sofort übernommen haben. Wobei bei denen kann man sagen, naja, die haben dann auch gleich damit Geld verdient. Also insofern ist das nicht so heroisch, aber dass die Ärzte aufgepasst haben, das finde ich gut.
Umgekehrt ist natürlich auch Diabetes einfach auch eine Krankheit, eine Volkskrankheit, naja, gerade natürlich. Diabetes 2, wo man dann natürlich auch sagen muss, ja klar, haben die ihr Geld verdient, aber die haben ja natürlich auch die Arbeit gehabt, damit natürlich. Das Ding sauber zu produzieren. Und
will das auch überhaupt nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Jetzt sollten wir aber, weil du das angesprochen hast, gleich als nächstes überlegen, ja, wieso wirkt das denn jetzt so? Und du hast zu Recht gesagt, dass diese Substanz eingreift, wenn man so will, in diesen Mechanismus, den wir ja besprochen haben.
Muss es ja, sonst wird es ja nicht, sich nichts ändern. Ne?
Ja, es sorgt nämlich tatsächlich dafür, letztendlich, dass Insulin ausgeschüttet wird. Und das macht es dadurch, weil an diesem Kaliumkanal, diesen ATP-abhängigen Kaliumkanal, weil da verrückterweise, muss man sagen, eine Bindungsstelle ist für diese Sulfonylharnstoffe. Die nennt man auch so, S-U-R, Sulfonylurea, das englische Wort für Harnstoff, Sulfonylurea-Rezeptor, S-U-R. Das ist also eine richtige Bindungsstelle. da wird eben das Tollbutamid dran gebunden. Und wenn es da dran gebunden wird, dann macht es genau dasselbe, was ATP macht. Es schließt nämlich den Kaliumkanal, dann wird der Calciumkanal geöffnet und es wird Insulin ausgeschüttet.
Muss man natürlich dazu sagen, aus meiner Sicht finde ich immer wichtig, das ist einfach eine Tasche, also eine Einbuchtung oben in diesem Kanal, die, wenn da was reinkommt, dann auch den Kanal zuschließt. Muss aber jetzt nicht sein, dass das auch natürlich angesprochen wird, sondern die ist halt einfach da. Ne?
Das ist richtig. Trotzdem ist die Frage, wieso ist die da?
Das ist klar, natürlich.
Ja. Also es ist doch eine verrückte Sache, dass es so eine Bindungsstelle gibt, die durch so eine verhältnismäßig einfache, chemisch gesehen, strukturell gesehen, einfache Substanz eben ganz spezifisch besetzt werden kann und dann auch ein Effekt ausgelöst wird.
Ja, klar. Also, aber ich sehe da halt oft das Problem, gerade bei Studentinnen, die dann oft denken, diese Tasche ist dann auch was, wo natürlich was reingebunden wird. Es ist häufig auch so, die ist halt funktional notwendig, damit zum Beispiel sich die Helices bewegen können oder also diese Domänen bewegen können. Wenn ich dann aber die Bewegung fixiere, zum Beispiel durch ein kleines Molekül, dann stelle ich eben die Funktion ein.
Alles klar, ist völlig richtig. Es hat ja noch niemand irgendein kleines Peptid gefunden, das in so eine Wirkung hat.
Das ist eben ein Problem dabei.
Also das ist das Tollbutamid. Und hatte aber eben diesen Nachteil da, dass es in so großen Mengen genommen werden muss. Und jetzt hat man, auch das ist wieder ganz überraschend, natürlich rumprobiert, ob man die Struktur irgendwie ändern kann. Und hat dann eine Substanz gefunden, 10 Jahre später war das, wo das tatsächlich so ist und wo eigentlich dramatisch die Menge an Substanz reduziert wird, die notwendig ist, um eben ja diese Insulinausschüttung anzuregen. Und zwar sind das diese Sulfonylharnstoffe der sogenannten zweiten Generation, wo man jetzt nur noch Milligramm braucht. Also eine ganz wichtige Substanz heißt Glibenclamid. Glibenclamid. Und die unterscheidet sich vom Tollbutamid grundsätzlich dadurch, dass die Methylgruppe, die wir da angesprochen haben, in der Paraposition zu dem Sulfon-Harnstoffteil, dass die einfach verlängert ist. Und zwar dramatisch verlängert. Also praktisch ist das Molekül in der Länge fast verdoppelt worden. Und zwar hängen da also 2 Kohlenstoffe dran und dann eine Aminogruppe. Und dann wird an diese Aminogruppe eine Benzoesäure, eine bestimmte substituierte Benzoesäure drangeheftet. Deswegen heißt dieser Teil des Moleküls Benzamido-Teilstruktur. Also diese zusätzliche Benzamido-Teilstruktur beim Glibenclamid, die sorgt also für diese dramatische Reduktion an Substanz, die notwendig ist, um Insulinausschüttung auszulösen. Das erklärt man sich so, dass es da eine zweite Bindungsstelle gibt, verrückterweise eben auch wieder an dem SUR, also an dieser Bindungsstelle, und dass die beiden quasi sich selbst verstärkend wirken. Denn es ist ja einfach nicht nur eine Verdoppelung der Wirkung, dadurch, dass nochmal so ein Molekül drankommt, sondern es ist eine Vervielfachung der Wirkung. Also es kommt zu einer deutlichen Zunahme.
Ich muss ja auch sagen, dass das gleich 3 Größenordnungen besser ist, ne?
Naja, also. Drei Größenordnungen, du hast recht. Mehrere hundert, fast 1000, ja. Also statt 1 Gramm braucht man von dieser Substanz Glibenclamid standardmäßig 3,5 Milligramm, ne? Also um 300 Mal stärker. Das hat natürlich auch wieder so einen Nachteil, wenn die Substanz so stark wirkt, dass man da also sehr, sehr vorsichtig sein muss bei Überdosierung. Darf also nicht plötzlich noch eine zweite Tablette nehmen, weil man vergessen hat, dass man schon eine eingenommen hat. Das wäre also dramatisch. Das kann tödlich sein.
Ja, klar, weil dann noch mehr Insulin wieder ausgeschüttet wird. Das hieße ja dann, dass dann Glucose noch mehr aus dem Blut aufgenommen wird.
Ja.
Und dann würde man in den Unterzucker fahren.
Ja, nennt man Hypoglykämie, ja. So ein Zustand, aber der kann letal sein, also tödlich sein. Ich sag das deswegen, weil man sowas nicht einfach so wegschieben darf. Also Substanzen, die so stark wirksam sind, die stellen eben bei Unaufmerksamkeit eben auch eine Gefahr da. Ne? Ja, jedenfalls bei so einer Krankheit, wo es dann zu so plötzlichem kompletten Absacken vom Blutzucker, so eine lebensnotwendige Substanz gehen kann.
Hat man dann eigentlich bei dieser Entdeckung dieser zweiten Bindestelle, kannte man da schon die Struktur oder war das auch wieder so einfach durch Versuchen Irrtum dann zu schädigen?
Ja, nee. Wie gesagt, man hat rumprobiert. Man kann sich immer vorstellen, ich habe eine größere Bindungsfläche, also kann ich die Wirkung entsprechend eventuell verstärken. Also man hat eben erwartet, wenn ich das Molekül verdopple und das ganze Molekül wird an dem Kanal gebunden, dann habe ich vielleicht eine Verdoppelung der Wirkung. Und erst als man gemerkt hat, um Gottes Willen, das ist ja jetzt fast 1000-mal stärker, da hat man dann genauer geguckt, denn das konnte man ja nun nicht mehr erklären, einfach durch eine einfache Zunahme der Bindungsstärke, sondern das war eben dann...
Da muss schon eine Stelle sein, wo irgendwas ganz genau definiertes ist und dann...
Ja, wo dann eigentlich, also durch die Bindung an der ersten Bindungsstelle, eine Konformation gebildet wird, die notwendig ist, damit die zweite auch gebunden werden kann und dann kommt es eben zu der von dir bereits eben angesprochenen Konformationsänderung, die zum Schließen des Kanals eben führt. Also das war sozusagen die Voraussetzung, ist die Bindung an der einen und dann konnte auch noch die Bindung an der anderen erfolgen und das sorgt eben zu einer ganz starken Zunahme dieses Klappmechanismus, wenn man das mal so nennen will, ja.
Das waren dann die Sulfonylharnstoffe der zweiten Generation, ja. So nennt man die ja dann.
Genau. Und das Glibenclamid, Euglucon heißt das, also um mal so einen Handelsnamen zu nennen, Euglucon, wurde auch wieder von Höchst und auch von Böhringer Mannheim in Verkehr gebracht. Und das war natürlich dann schon so eine tolle Sache, weil dann eben doch das sehr viel ausmacht, ob man so Riesenmengen nehmen muss oder die haben natürlich alle irgendwie Nebenwirkungen, nicht? Sondern nur noch so eine geringe Menge. Das ist ja sehr, sehr erfreulich. Ja, man hat dann noch eine andere Substanzklasse gefunden, die aber nichts Neues macht, die also das Gleiche macht wie die Sulfonylharnstoffe. Die sind aber eben pharmakokinetisch ein bisschen anders, ne? Deswegen spielen die auch in der Therapie eine Rolle, obwohl sie nichts anderes machen, als eben dafür sorgen, diesen ATP-abhängigen Kaliumkanal zu blockieren und dann die Insulinausschüttung anzuregen oder zu stimulieren oder überhaupt erst möglich zu machen. Und diese Verbindungsklasse nennt man Glinide. Die sehen aber den Sulfonylharnstoffen also nicht komplett unähnlich. Die sind aber Variationen, kann man eigentlich sagen, von denen. Wir hatten ja schon gesagt, dass da so beim Sulfonylharnstoff wichtig war, dass an dem Harnstoffteil so ein lipophiler Rest drankommt. Bei Glibenclamid ist das nicht nur ein Butylrest, sondern war das nebenbei gesagt schon ein Cyclohexylrest, also 6 Kohlenstoffe, gesättigter Ring, 6 Ring. Bei dem ersten Glinid, das heißt Nat-Glinid, ist es in dem Bereich auch so ein 6 Ring und da ist dann sogar noch eine Isopropylrest dran, sodass es also verhältnismäßig lipophil ist. Und dann ist übrig geblieben von dem Sulfonylharnstoff ein aromatischer Ring ohne eine Parasubstituenten. Und es ist dann aber noch eine saure Gruppe da dran. Also eigentlich einfach eine Carboxylgruppe. Also der kleine Baustein ist eine Aminosäure eigentlich. Das ist also einfach Phenylalanin. Und an dem Stickstoff vom Phenylalanin. Der hängt jetzt auch noch als Rest vom Harnstoff eine Carbonylgruppe dran und dann hängt dann dieser lipophile Rest da dran. Also das Molekül ist ein bisschen vereinfacht, hat aber im Grunde verhältnismäßig viel Ähnlichkeiten zum Tolbutamid, weil da ist nichts dran an dem aromatischen Ring. Wir müssten vielleicht ganz kurz auf die chemischen Eigenschaften von Sulfonylharnstoffen zu sprechen kommen, denn da ist ja die Sulfongruppe, SO2-Gruppe, und dann ist da eine NH-Gruppe vom Harnstoff und die Carbonylgruppe vom Harnstoff. Das heißt, wir haben da so eine NH-Funktion zwischen einer SO2-Gruppe und einer CO-Gruppe.
Das hat man schon mal, so ähnlich. Ja, ne?
Und das heißt, wir haben da also eine saure Funktion, eine NH-Azidität, weil der Proton am Stickstoff zwischen Sulfonyl- und Carbonylgruppe geht halt leicht ab. Das heißt, an der Stelle ist das Molekül in Lösung deprotoniert, ja, also ein Anion an der Stelle. Ja,
weil sich eben die benachbarten Gruppen mit dem Sauerstoff, die ziehen eben die Elektronen von diesem Atom weg.
Ja.
Und dadurch wird eben dieses Proton dort leichter deprotoniert, also abgespalten.
Ja, das wird ganz schwach nur noch gebunden.
Genau,
also
genau.
Wenn man so will, die negative Ladung am Stickstoff ja verschwindet.
Ja, sie flattert da rum.
Ja.
Genau, und dann
sagt er, was soll ich denn hier noch? Und
genau, vor allen Dingen, wenn dann viel Wasser drumrum ist, dann sagt
er, ja, da fühle ich mich wohler, ja.
Und tschüss.
Ja. Tschüss und tschüss, genau. Ja, okay, also das muss man verstehen oder muss man erwähnen, damit wir verstehen, dass da eben diese Carboxylgruppe beim Natriglinid ungefähr an der Stelle der NH-Gruppe sitzt. Ne?
Ja, aber da kann man dann auch schön sehen, dass man primär auf die chemischen Eigenschaften gucken muss und dann kann man auch, ich sag mal, mit dem eigentlichen chemischen Grundgerüst ein bisschen hin und her spielen.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, bei uns, also in der Forschung, nennt man das dann jetzt Scaffold-Hopping. Ja. Man hat drumherum die gleiche elektronische Oberfläche, aber das Baugerüst im Inneren kann komplett anders sein.
Ja.
Und das ist ja oft
sehr
das
gut.
Spannende dann mal.
Ja.
Weil für die Chemiker ist das ja manchmal wichtig, weil dann hast du vielleicht dieses Grundbaugerüst ausgereizt und kannst gar nicht mehr was anderes ranbauen. Und wenn man auf einmal die Möglichkeit hat, ach, ich kann was Ähnliches nur mit anderen Steinchen aufbauen, ja, dann kann ich vielleicht sogar wieder bessere Lösungen finden
und
dazu.
Und das ist ja sicher auch der Grund gewesen, warum er zum Natriglinid gekommen ist, weil Chemiker ihm gesagt haben, na hör mal, das ist doch immer negativ geladen an der Stelle.
Genau.
Das können wir doch auch irgendwie, genau wie du sagst, anders erreichen. Dann
setzen wir
einfach mal eine Carboxylgruppe hin.
Genau, vor allen Dingen hat man so ein bisschen, hier hat man was Negatives, hier hat man was Lipophiles, man hat es räumlich zueinander angeordnet und dann kann man sagen, okay, jetzt denke ich mir mal nur diese zwei Eigenschaften in einem gewissen Abstand und jetzt überlege ich mir mal, wie kann ich das dazwischen auch anders bewerkstelligen.
Und genauso kann man auch die beiden Moleküle Tolbutamid und Natriglinid vergleichen. Was Aromatisches, ein Ring mit nicht irgendwas Dramatischem dran, also beim Tolbutamid einem gerade eine Methylgruppe und dann eben auf der anderen Seite was Lipophiles, der Butylrest oder eben so ein Cyclohexylrest. Und dann in der Mitte irgendwo eine negative Ladung. Und genau das ist das Natriglinid.
Also mir hat es später mal eigentlich viel geholfen, mal so auch zum Beispiel an das Lernen von Strukturen ranzugehen. Im Studium ist mir das unheimlich schwer gefallen, weil ich halt immer die ganzen Grundkörper erstmal auswendig gelernt habe. Als ich dann auf einmal festgestellt habe, guck mal, hier und hier und hier, gerade wo ich dann bei dir Diplomarbeit oder auch Promotion gemacht habe, wo wir dann eigentlich viel mehr über die Oberfläche, also über den Pharmakophor gesprochen haben, dass man dann sich ein bisschen gelöst hat von diesen eigentlichen Grundstrukturen, sondern gesehen hat, das ist das eigentlich Wichtige, dann ist auf einmal diese Zuordnung der unterschiedlichen Substanzklassen viel einfacher gefallen, weil man dann irgendwann mal natürlich auch einen Blick dafür bekommt.
Es ist ja auch genau so, wie wir es jetzt eben gerade besprochen haben. Was ist denn von solchen Strukturen wichtig? Nur die Teile, die irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Rezeptor oder mit der Enzymoberfläche machen, wie die genau aussehen, also exakt welche Atome da dran hängen oder welche Gruppen da hängen, ist im Prinzip, sag's mal einfach so, schnurzpiep egal. Genau wie du es gesagt hast, die elektronische Oberfläche, die Verteilung von lipophilen Bereichen und polaren Bereichen mit positiver oder negativer Ladung oder Bereichen, die bestimmte Wasserstoffbrückenmöglichkeiten haben, das ist das Wichtige.
Genau,
ne?
Und das nennt man dann Pharmakophor, müssen wir vielleicht noch kurz definieren, dass man sagen, okay, der Pharmakophor ist dann eigentlich die Beschreibung, wo sind die wichtigen Ecken, wie sind die zueinander ausgerichtet und im Endeffekt lässt man auch diesen mittleren Teil mit Absicht so ein bisschen nebulös, weil man dann halt sagen kann, den können wir ja ersetzen, so wie wir ihn brauchen. Das sind die wichtigen Regeln. Ne? Das ist die Reduktion auf die wichtigen Eigenschaften.
Ja, genau, das haben wir ja schon mal, also einen Pharmakophor haben wir schon mal erwähnt. Ja. Aber immer wieder darauf hinweisen, du hast ja völlig recht. Ach so, nebenbei gesagt, die Wirksamkeit von Natriglinid ist sehr viel stärker als Tollbutamid, aber immerhin braucht man dann noch so in der Größenordnung von ein bisschen mehr als 100 Milligramm für die Wirkung. Wenn man jetzt an das aromatische System vom Natriglinid wieder so einen Benzamido-ähnlichen Teil dranhängt, wie das beim Glibenclamid der Fall war, dann kann man auch tatsächlich wieder die Wirkung dramatisch verstärken, genau in den Bereich, wie es beim Glibenclamid ist, wo man nur noch 2 Milligramm braucht für die Wirkung. Eine Substanz, bei der das so ist, nennt sich Repaglinid, aber es reicht, wenn ich sage, auf der anderen Seite ist jetzt wieder sowas dran, wie diese Benzamido-Gruppe, die wir beim Glibenclamid ja besprochen hatten. Nur um zu sagen, das geht dann auch, da sind jetzt wieder beide Bereiche besetzt, während es beim Natriglinid natürlich nur der eine besetzt ist, also der auch vom Tollbutamid besetzt wird. Ja, das sind also diese Substanzen, Sulfonylharnstoffe oder eben neuere Verbindungen. Jetzt gibt es, und das ist ja schon auch sehr, sehr interessant, gibt es verschiedene Möglichkeiten, noch über andere Wege, also etwas bei Diabetes 2 zu machen. Wir hatten ja ganz kurz darüber gesprochen, dass wir eine Substanz erwähnen wollen, die so chemisch ganz furchtbar einfach ist, bei der man aber gar nicht so ganz genau weiß, wie sie wirkt, die aber trotzdem eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil also häufig man nicht nur die Sulfonylharnstoffe einsetzt, sondern oder Insulin einsetzt, sondern dann lieber noch eine zweite Substanz dazu. Und diese Substanz, die ich da kurz ansprechen will, das ist das Metformin. Die wird also verhältnismäßig viel eingesetzt noch in so einer Doppeltherapie. Ist chemisch also ganz verrückt. Und zwar ist es eine der wenigen Substanzen, wo mehr Stickstoffe drin sind als Kohlenstoffe. Das ist schon mal sehr, sehr auffällig. Von der Struktur her ist es ein Biguanid. Mein Gott, was ist das denn? Also, da müssen wir kurz sagen, eine Guanidgruppe, da haben wir einen zentralen Kohlenstoff und dann haben wir an diesem Kohlenstoff 3 Stickstoffe. Und einer von diesen 3 Stickstoffen ist doppelt gebunden, weil Kohlenstoff hier 4-bindig ist. Und dann sind entsprechend entweder nur 1 Wasserstoff am Stickstoff oder 2 Wasserstoffe, je nachdem. Und beim Biguanid ist das so, dass also an dem einen Stickstoff der Guanidgruppe nochmal wieder ein Kohlenstoff dran sitzt und an dem dann wieder 2 Stickstoffe. Einer wieder doppelt gebunden mit da also NH und dann ein Stickstoff einfach gebunden, der jetzt nicht als NH2-Gruppe vorsieht, sonst wäre das zupolar, sondern 2 Methylreste hat. Das ist das Metformin, dieses Biguanid, was also in der Therapie schon eine Rolle spielt. Nur weiß man leider überhaupt nicht so genau, wie es wirkt. Es hat also verschiedene, oder sagen wir mal so, es werden verschiedene Wirkmechanismen diskutiert. Auf jeden Fall eine Tatsache ist, dass die Biosynthese von Glucose in der Leber, also die Gluconeogenese in der Leber, die wird blockiert. Das ist also wahrscheinlich die Hauptwirkung, aber es hat noch andere Wirkungen, die im Grunde aber auch blutzuckersenkend sind. Ja, also für mich ist das immer unglücklich, eine Substanz, wo man nicht so genau weiß, warum wirkt die denn überhaupt. Aber erwähnen müssen wir sie, weil sie in der Therapie eben schon eine Rolle spielt. Und außerdem ist es ja auch ein auffälliges Molekül. Ja.
Ein bisschen unscheinbar, aber trotzdem auffällig.
Ja, sehr auffällig. Ja. Das wäre also das Metformin, Biguanid.
Ja, eins der auch ja immer noch am meisten verwendeten, ne, und auch viel verkauften.
Ja, deswegen müssen wir es auf jeden Fall erwähnen. Auch wenn sie uns mir nicht so sympathisch ist. Ja, was gibt's noch? Was kann man sonst noch machen? Also es gibt eine Substanzgruppe, die wollen wir nur ganz kurz erwähnen, weil sie keine Rolle mehr spielt in der Therapie wegen sehr vieler ungünstiger Nebenwirkungen. Aber erwähnen wollen wir sie, weil sie interessant ist, was den Wirkungsmechanismus angeht. Und zwar ist das eine Substanzklasse, die man als Glitazone bezeichnet, Glitazone. Und zwar haben die wechselgewirkt mit einem Hormonrezeptor-Typ. Ich glaube, den haben wir noch nie erwähnt. Also ich sage erstmal nur die Abkürzung PPAR Gamma. Und zwar PPAR, dahinter versteckt sich Peroxisom Proliferator Activated Receptor. Peroxisom Proliferator Activated Receptor. Was verrückt ist. Was ist das? Das ist ein Rezeptor, der gehört zu den Heteronukleohormonrezeptoren.
Also es gehört eigentlich eher so, was man in der letzten Episode besprochen hatte, so zu den Nukleohormonrezeptoren.
Ja, eigentlich zu der Klasse, wo die Schilddrüsenhormone auch zugehören. Also hetero.
Ah ja, genau, stimmt, ja.
Weil die letzte, da hatten wir ja die Hormone, da hatten wir ja eben die Geschlechtshormone. Also das ist zu der Klasse, zu der eben auch der Schilddrüsenhormonrezeptor gehört. Der natürliche Ligand von diesem komischen Rezeptor ist ein besonderes Prostaglandin. Über Prostaglandine haben wir ja ganz kurz schon mal bei den Schmerzmitteln geredet. Das sind irgendwo Fettsäurenmoleküle mit 4 Doppelbindungen da drin. Also auch eine Substanzklasse, die eben für die Weitergabe von Reizen wichtig ist, im Informationssystem des Organismus eine Rolle spielt. Und das ist also bei diesem seltsamen PPAR-Gamma, Gamma ist nur der Subtyp, es gibt also mehrere von diesen komischen Rezeptoren, die haben also etwas zu tun mit der Steigerung der Glukoseverwertung, Verringerung der Insulinresistenz, sie spielen auch eine Rolle in der Fettverwertung, also das ist so, kann man gar nicht so ganz, ganz simpel gezielt sagen, dieser Rezeptor ist dafür zuständig. Also der hat verhältnismäßig viele Effekte werden von dem ausgelöst und diese Glitazone sind Agonisten an diesem Rezeptor. Und wenn ich sage, eben deren Steigerung der Glukoseverwertung, dann ist es klar, dass also da die Menge an Glukose, die für bestimmte Effekte notwendig ist, also da reduziert wird. Deswegen auch weniger Insulin gebraucht wird und so weiter. Ne? Wie die Substanzen aussehen, ja, wollen wir eigentlich nicht besprechen, weil die sind ziemlich kompliziert, sind natürlich große Moleküle, ganz lange, weil eben die Prostaglandine ja auch so große, lange Moleküle sind. Und wenn es Agonisten sind an diesem Nukleohormonrezeptor, diesem PPAR-Gamma-Rezeptor, dann müssen die auch so große Moleküle sein.
Und irgendwie auch diese Eigenschaften von diesen Prostaglandinen nachbasteln, ohne Prostaglandine zu sein. Ja. Weil sonst kauft man sich natürlich wieder Nebenwirkungen ein. Ne?
Wir können vielleicht nur ganz kurz sagen, nur damit man das eingruppieren kann. Wenn wir uns erinnern, dann ist bei den Prostaglandinen ungefähr in der Mitte ein Fünfring-System mit Sauerstoff.
Ich werde dran. Auf jeden Fall ein Bild von einem Prostaglandin mit einbilden.
Und bei diesen Glitazonen ist eben das Besondere auch ein Fünfring-System, wo dann längere, allerdings keine zwei, sondern ein längerer Rest dranhängt. Und dieser Fünfring enthält einen Stickstoff und einen Schwefel. Das ist also so ein besonderes Ringsystem und zwei Carbonylgruppen. Das ist also das Erkennungszeichen von diesen Glitazonen. Das ist ein Thiazolidinedion. Nochmal Thiazolidin, also ein Fünfring mit Schwefel und Stickstoff ohne Doppelbindung und dann zwei Carbonylgruppen, Dion. Also das ist das Erkennungsmerkmal von diesen Substanzen. Da gibt es mehrere. Im Handel ist in Deutschland nur noch eine, aber die spielt eben wegen der Nebenwirkung auch keine Rolle mehr.
Ja, kann man sich natürlich dann auch wieder vorstellen. Also mit den Prostaglandinen, die werden halt vom Körper viel eingesetzt in unterschiedlichen Bedingungen. Und das
ist auch weil dieser Rezeptortyp
und das kommt noch dazu,
so viele unterschiedliche Wirkungen hat. Also auch so ein.
Das ist halt, wie du immer sagen würdest, keine saubere Wirkung dann.
Aber viel wichtiger ist eine Substanz, Gruppe nicht als Antidiabetikum, sondern aus einem ganz anderen Grund jetzt aktuell eine riesengroße Bedeutung gewonnen hat. Das sind die sogenannten GLP-1 GLP-Modulatoren. GLP heißt Glucagon-like Peptide. Glucagon, ähnliches Peptid, GLP. Dieses GLP, das ist ein Inkretinhormon, gehört also jetzt wieder zu einer Hormonklasse. Das sind auch Peptidhormone, die allerdings nur eine einzige Kette bilden. Also GLP, die Wirkform von GLP hat 31 Aminosäuren. Und das ist was auch wieder ganz Verrücktes. Hat man, wie ist man darauf gekommen?
Ja, jetzt schickst du uns in die Wüste.
Ja, genau. Und zwar in die USA. Es gibt da in den USA gibt es so eine Echse, das Gila-Monster heißt das. Ein hübsches Ding, ziemlich großes Ding. Und dieses Vieh.
Ja, so rosa, rosa-schwarze.
Ne? Ja, so, ne? Ja, genau. Ja, gelb oder rosa und dann schwarz. So, also so Muster, fast so wie ein Salamander, aber ziemlich groß.
Ja, und schuppig, weil, ja. Also krustig, weil
ja,
trocken.
Ja,
ne?
Ja. Salamander würden da nicht so gut leben können.
Also, verzwutzeln.
Bei diesem Gila-Monster hat man also festgestellt, das muss nur viermal im Jahr essen. Und also Nahrung aufnehmen. Dann hat man festgestellt, dass für die meiste Zeit des Jahres die Insulin produzierenden Zellen einfach abgeschaltet werden. Weil
brauchst du ja nicht. Ja, und es wäre ja Energieverschwendung im Ende, ja. Ne? Wenn du nichts zu essen hast. Ja. Sparen, wo es geht.
Ne? Ja, genau, besonders unter den Bedingungen. Ne? Okay, wie machen die das denn? Wenn jetzt Kohlenhydrate aufgenommen werden, dann braucht es ja Insulin. Ja,
abschalten ist meistens einfach, aber wieder hochfahren, ja. Die ganze Geschichte. Ne?
Und dann hat man festgestellt, dass also die ein Peptid produzieren, und zwar im Darm, und dass diese Substanz eben ausgeschüttet wird, wenn Nahrung aufgenommen wird. Also wenn jetzt kohlenhydrathaltige Nahrung in den Darm kommt, dann wird die Substanz ausgeschüttet. Und dann hat man bei Menschen geguckt und hat gesehen, ja, bei uns gibt's das auch. Also da wird also sowohl im Zwölffingerdarm als auch im Dünndarm werden Substanzen ausgeschüttet, die man jetzt eben Inkretinhormone nennt. Die eine Substanz ist das GLP, die ich schon erwähnt habe. Und die andere Substanz, die heißt GIP, GIP, die hat man dann genannt Gastric Inhibitory Peptide, was aber ein blöder Name ist. Ein besserer Name ist Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide. Also ein Peptid, das insulinähnliche Wirkung hat. Es hat nicht insulinähnliche Wirkung, aber es kann für die Ausschüttung von Insulin sorgen.
Insulinotrop heißt eben, sorgt für die Sekretion, genau. Für die Ausschüttung.
Ja, das ist gut, die Übersetzung. Also diese Inkretinhormone, diese beiden werden also im menschlichen Darm produziert, dann, wenn Kohlenhydrate aufgenommen werden. Und heute weiß man, dass über 50% der Insulinwirkung gar nicht über diese Glukosesensor da produzieren, sondern über die Ausschüttung von diesem GLP im Dünndarm.
Ja klar, dann hat man natürlich da gleich wieder gesehen, okay, das ist natürlich dann auch ein wichtiges Signal und ein wichtiger Punkt, wo man da natürlich auch wieder angreifen kann.
Ja, und das Notwendige ist, dass diese Information an die B-Zellen auch irgendwie ankommt. Denn diese Inkretinhormone werden ja im Blut ausgeschüttet und werden im Blut transportiert. Also muss es mit dem Blut in die Bauchspeicheldrüse rein und müssen an den B-Zellen halt Rezeptoren haben. Und genau das gibt es. Es gibt, das wusste man ja früher alles nicht, aber das hat man dann alles gefunden. Es gibt GLP-Rezeptoren an der B-Zelle. Und was machen die? Die sorgen dafür, dass die Calcium-Ionen-Konzentration erhöht wird. Ob das nun über die Aktivierung dieser Calciumkanäle kommt, dieser einwärtsgerichteten oder wie auch immer. Tatsache ist, dass die Konzentration von Calcium in den B-Zellen erhöht wird und als Folge davon jetzt wieder Insulin ausgeschüttet wird.
Weil das Signal ist für diese Vesikel.
Ja, weil das genau das Gleiche, was eben auch über die Glucose, Phosphatierung, Bildung von ATP, Blockade vom auswärts gerichteten Kaliumkanal und so weiter.
Ist ja überspannend, dass es eben neben diesem, ich sage jetzt mal, indirekten Weg über das Kalium auch der Körper direkt auch so einen direkten Weg hat. Ja. Also direkt sagt, okay, dann manchmal muss ich halt direkt das Calcium reintun und dann direkt
Insulin. Ja, und es geht ganz unabhängig von dem Glukosespiegel. Ja. Ne? Denn da ist ja diese 1 Gramm pro 1 Liter Grenze. Ja. Ne? Also da passiert das im Gleich, wenn Kohlenhydrate aufgenommen werden, dann kommt es zur Ausschüttung dieser beiden Inkretinhormone. Und jetzt klar, wenn man diese Inkretinhormone irgendwie nachmachen kann, dann hat man eben eine entsprechende Ausschüttung von Insulin als Folge. Diese Hormone sind nur kurz wirksam.
Ja, ist klar.
Nur wenige Minuten. Als Arzneistoff kann man die nicht einsetzen. Man hatte zuerst versucht, so eine Substanz, die so ähnlich aussieht wie eben dieses Gila-Monster-Substanz. Diese Substanz heißt Exendin-4.
Die ist direkt von dem Gila-Monster dann.
Ja, genau. Und da hat man auch schon verglichen, als man das GLP denn kannte. Die Strukturen sind natürlich verhältnismäßig ähnlich, ist ja klar, weil sie ja ähnlichen Effekt haben. Und man hat also zuerst eine Substanz eingesetzt, die so ähnlich ist wie dieses Exendin-4. Inzwischen macht man das nicht mehr, sondern nimmt so Substanzen, die fast wie GLP aussehen, aber eben länger wirken. Und diese längere Wirkung kann man einfach dadurch erreichen, dass man, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Substanz hieß Liraglutid und da hat man einfach einen großen Fettsäurerest dran gehängt an eine Aminosäure in der Sequenz und zwar so eine Palmitinsäurerest. Der sorgt einfach dafür, dass die Substanz sich an Albumin anlagert und dann nicht so schnell inaktiviert werden kann. Die Halbwertszeit war 13 Stunden, schon ziemlich viel. Also einmal am Tag musste man die denn nehmen.
Musste man sich dann auch so spritzen, so ähnlich wie Insulin, ne? Oder?
Ja, gut. Ich hatte ja gesagt, das ist jetzt gerade so furchtbar aktuell. Und zwar deswegen, weil die Substanz nicht nur einen Effekt hat darauf, dass jetzt Insulin ausgeschüttet wird, sondern die verzögern auch die Magenentleerung. Das bedeutet, dass Glukose nicht in den Darm kommt und nicht aufgenommen werden kann. Also die Glukoseaufnahme ist verzögert, was ja auch günstig ist bei Vorliegen einer Diabetes. Und sie verringern dann auch das Hungergefühl. Denn wenn der Magen immer voll ist, dann hast du ja keinen Hunger. Das heißt, man weiß aber heutzutage auch, dass diese Verringerung des Hungergefühls nicht nur damit zu tun hat, dass der Magen langsamer entleert wird, sondern es gibt also auch im Gehirn einen Rezeptor und es wird also auch im Gehirn über die Wechselwirkung mit diesem Rezeptor das Hungergefühl reduziert. Das heißt, es kommt als Folge davon zu einer Gewichtsabnahme. Und deswegen ist das jetzt im Augenblick so furchtbar aktuell, weil das gespritzt wird, nicht das Liraglutid, aber eine zweite Substanz, die ich gleich erwähne, als Abnahmemittel jetzt.
Diätmittel dann.
Ja, als Diätmittel gilt und wo jetzt viel mehr Geld mit verdient werden kann als Mittel gegen Diabetes 2. Diese Substanz, die da jetzt so akut ist, die ist deswegen interessant, weil da nicht nur so ein Fettsäurerest dranhängt, sondern man hat auch den Teil des Moleküls chemisch verändert, der bei der Inaktivierung der Inkretinhormone, der in wenigen Minuten erfolgenden Inaktivierung, abgespalten wird. Und zwar, ja, können wir da gleich noch erwähnen, es gibt eben bei diesen Inkretinhormonen nicht nur die Möglichkeiten, ein Inkretinhormon-Agonisten zu geben, sondern man kann natürlich auch den Abbau dieses Inkretinhormons blockieren. Und diese Inkretinhormone, die werden also inaktiviert durch ein Enzym, genau Dipeptidylpeptidase Subtyp 4. Es gibt also mehrere Dipeptidylpeptidasen. Klar, es gibt ja so furchtbar viele Peptide, die eine Rolle spielen und die inaktiviert werden müssen. Also ich meine jetzt solche, die also für den Organismus wichtig sind, die aber dann inaktiviert werden müssen, wenn sie ihre Wirkung ausgeübt haben. Und die Peptidylpeptidase, die spaltet am Aminoende eine Zweier, also ein Dipeptid ab. Deswegen die Peptidylpeptidase, zwei Aminosäuren ab. Eine von den beiden Aminosäuren muss ein Alanin sein oder ein Prolin. Dadurch wird also dann das Peptid an diesem Enzym gebunden. Also die spielen da für die Bindung eine Rolle. Bei der Substanz, die jetzt so viel Furore macht, die heißt Semaglutid. Das sind übrigens zwei, aber eins davon heißt Semaglutid. Da ist einfach jetzt dieses Alanin so verändert, dass man da an diesem Kohlenstoff, einem Alpha-Kohlenstoff, einfach noch eine zweite Methylgruppe dran gesetzt hat. Wie heißt das dann? Alpha-Amino-Isobuttersäure.
Jetzt war ich total auf ja klar.
Ja.
Alpha-Amino-Buttersäure.
Ja, okay. Alpha-Amino-Buttersäure, AIB. Und zwar Isobuttersäure. Weil die Buttersäure ja in der eigentlich eine Kette wäre, ne? Und da das also die beiden Methylgruppen an dem mittleren Kohlenstoff, also im Alpha-Kohlenstoff dran setzen. Insgesamt sind das dann auch drei Kohlenstoffe, eine Aminogruppe und eine Carboxylgruppe, Buttersäure, vier Kohlenstoffe insgesamt. Ja, AIB heißt abgekürzt diese Aminosäure, die natürlich keine physiologische Aminosäure ist. Aber durch diese Veränderung wird die noch gebunden, die wird auch noch abgebaut, aber es wird eben trotzdem sehr viel schlechter abgebaut. Das heißt, nicht nur werden die an die Albumine gebunden durch den langen Fettsäurerest und werden deswegen vor der Inaktivierung geschützt, sondern eben auch, weil noch die Struktur da in der Position 2 der Sequenz eben verändert worden ist. Das Alanin also ein bisschen verändert worden ist. Was ja auch wieder pharmazeutisch-chemisch gesehen sehr eindrucksvoll ist, die Idee, ne?
Ja, ja,
auch wieder eine
klar.
Auf vernünftige jeden Fall. Idee, sowas zu machen, ja.
Ja, ja, klar. Und vor allen Dingen dann auch für so ein Therapeutikum, was ja auch als Antidiabetikum ganz wichtig
ist, ja, natürlich, ja.
Und auch sehr praktisch ist, weil man.
Also beim Semaglutid ist es so, dass die Halbwertszeit also enorm lang ist, 7 Tage lang. Deswegen, man braucht das nur einmal in der Woche zu geben und hat trotzdem eben so lange die Wirkung, weil es so lange dauert, bis die Substanz, also das Inkretinhormon, eben abgebaut ist. Hat immer wieder den Effekt, Insulin auszuschütten. Ne? Das ist natürlich toll. Okay, das Semaglutid, Halbwertszeit 7 Tage, ganz verrückt, also einmal pro Woche nur. Und das hat eben dieselben Effekte eben auch da, Sättigungsgefühl erhöhen, Gewichtsabnahme. Deswegen eben diese diätetische Wirkung und die Bedeutung heutzutage in modernen Zeiten. Na gut. Ja, dann hatte ich gesagt, es gibt also auch eben Substanzen, die das Enzym hemmen können, das dieses DPP, das wir gerade besprochen haben. Und diese Substanzklasse, die heißt Gliptine, G-L-I-P und dann Gliptine. Die Substanzen sind, was die Strukturen angeht, sind, ja, also wie soll ich das sagen? Also die wollen wir nicht erläutern. Das ist irgendwie, bringt nicht viel. Das Einzige, was ich aber wichtig finde, und das ist das, worauf ich eben hinweisen möchte in dem Zusammenhang, dass wir uns einfach überlegen, wie könnten denn solche Moleküle aussehen?
Genau, das ist, glaube ich, auch der wichtigere Punkt.
Ja. Wie könnten die denn aussehen? Wir haben jetzt ja gerade gesagt, für die Bindung an dem aktiven Zentrum dieses Enzyms ist ein Dipeptid verantwortlich, wo mindestens ein Molekül eben Alanin oder Prolin sein soll. Also bei dem GLP ist übrigens die erste Aminosäure Histidin.
Ja, da müsste man vielleicht mal sagen, diese Dipeptidase, da fahren also diese zwei abzuspaltenden Aminosäuren rein und die werden dann abgeschnitten. Also das, was das Enzym erkennt, sind auch die zwei Aminosäuren, die abgeschnitten werden.
Ja.
Also muss man sich überlegen, man muss irgendwas basteln, was da reinkommt, was aber nicht umgesetzt wird. Also beziehungsweise einfach dieses aktive Zentrum lange blockiert.
Und also ungefähr die Größe von einem Dipeptid haben muss.
Genau, dementsprechend dann halt.
Und wenn wir jetzt hören oder nochmal wieder sagen, also dieses Dipeptid ist ein Alanin oder Prolin und jetzt beim GLP, wo wir gerade drüber reden, eben noch ein Histidin, da haben wir also, was die Größe angeht, wenn wir die beiden größten Aminosäuren nehmen, dann haben wir 2 5-Ringe.
Ja.
Die das da sind, verbunden dann mit einer Peptidbindung. Ne? Also mindestens so groß muss das sein. Und dann ist es auch so, die Peptide ja immer NH- und CO-Gruppen haben, also weil sie ja eben dadurch verbunden sind, also Wasserstoffbrücken donieren und akzeptieren können. Also müssen ähnliche Möglichkeiten, Funktionen auch bei diesen Substanzen mittig quasi vorhanden sein. Und genauso ist es auch. Also diese Gliptine, die enthalten zum Beispiel ein Glycin in der Mitte oder ein Valin in der Mitte. Ein Valin, zur Erinnerung, ist ja so eine sehr lipophile Aminosäure mit so einem Isobutylrest. Ja. Oder einfach nur so ein Beta-Alanin gibt es auch bei einem Gliptin. Und dann nimmt immer noch was dran. Also die Größe ungefähr, wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, 2 Aminosäuren, 2x so 5 Ringen miteinander verknüpft und dann alles Mögliche, was zur Wechselwirkung mit dem Protein notwendig ist. Es muss ja noch ein bisschen mehr sein, weil genau. Die Peptidbindung, die gespalten werden soll, die ist ja erst zwischen der zweiten und der dritten Aminosäure.
Genau, der zusätzliche Schwanz, der noch da dran hängt, der simuliert eigentlich das restliche Protein, weil es wird ja auch ein bisschen angelagert, aber dem fehlt eben genau dieser Teil, der eigentlich aufgeschnitten wird. Ja. Und dadurch blockiert man das aktive Zentrum dann.
Ja, also Gliptine. Wir haben jetzt genügend über die Strukturen gesprochen. Ich finde es auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie man überhaupt so zu Arzneistoffen kommt, wie man da vorgehen muss, wie die grundsätzlich aussehen müssen, wenn man weiß, was die tun sollen. Und natürlich kennt man das Enzym. Man hat Kristallstrukturen von diesen Gliptinen mit dem Enzym. Das ist alles ganz genau bekannt. Also die neueren Gliptine, es gibt eine ganze Reihe, die sind designt worden. Ne? Da hat man sich genau angeguckt, wie müsste es denn aussehen, damit es eben prima da reinpasst ins aktive Zentrum und eben möglichst lange das aktive Zentrum blockieren kann.
Ja, da kann man bestimmt auch die ein oder andere PDB-ID mal angeben. Dann kann man dann kann man diesen Komplex sich auch mal angucken am Computer und auch mal drehen lassen. Das finde ich auch immer ganz eindrucksvoll, wenn man sich das mal dreidimensional nochmal vorstellt, weil wenn wir es hier immer so beschreiben, wie die dann zueinander stehen, dann kann man sich, glaube ich, im Kopf, wenn man es dann auch einmal gesehen hat, im Kopf nochmal besser ein Bild machen.
Das Problem ist, dass wir es immer im Kopf sehen, weil wir immer damit so gearbeitet haben, weil wir genau wissen, was man da Tolles alles machen kann und wie man das sehen kann. Aber die uns zuhören, haben das in der Regel bisher vielleicht noch nie gesehen, ne?
Ja, deswegen gibt man jetzt ja auch den Link raus, dann kann man sich zugucken. Und ich finde es dann aber umgekehrt, wenn wir dann nur drüber reden, auch wieder praktisch, wenn man das mal geübt hat und wirklich mal sich das Bild im Kopf dann auch machen kann, dann geht man auch intuitiver mit solchen Wirkstoffen um.
Ja, natürlich. Ja, was haben wir noch?
Ist jetzt, glaube ich, die letzte Gruppe, die wir jetzt...
Zwei haben wir noch. Ja, eine ganz kurz, aber eine ganz schicke haben wir noch. Die Glyphozine sind ja immer irgendwas mit Gli am Anfang. Gliptine, Glitazone, jetzt Glyphozine. Also G-L-I-F und dann O-Zine mit Z. Das ist wieder auch eine sehr, sehr interessante Gruppe. Und es ist auch interessant, darüber zu reden. Denn wir haben ganz zu Anfang gesagt, Glucose ist so furchtbar polar. Und deswegen kann Glucose gar nicht so einfach aufgenommen werden in Zellen. Ja, aber wie wird es dann aufgenommen aus dem Darm? Auch das geht natürlich nicht so einfach. Es muss also ein Transportsystem für Glucose geben. Und zwar gibt es also so ein Glucose-Transporter. Und da das so ein Symporter ist, so ein Co-Transporter ist, also Natrium und Glucose werden gemeinsam aufgenommen über diesen Transporter. Deswegen heißt dieser Transporter englisch Sodium Dependent, also natriumabhängige Glucose Transporter. S-D-G-L.
T.
Glucose. Ach, das ist interessant. GLT steht für, also GL steht für Glucose und T für Transporter. Verrückt. Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Also Sodium Dependent Glucose Transporter. Das Dependent kommt nicht vor, das D in dem Namen.
Dafür das L von der Glucose.
Ja, ich war jetzt ganz verwirrt. Ja, dafür das L für Glucose. Du hast recht, also völlig verrückt. Also jedenfalls SGLT, so heißen die. Und da gibt es also zwei Transportsysteme im Körper. Einmal für die Aufnahme aus dem Darm, also von der Nahrung. Das ist der SGLT1 Und dann gibt es auch einen zweiten Subtyp, der ist in der Niere. Und zwar will der Körper ja eigentlich nicht so gerne Glucose verlieren, weil das ja nun so ein wichtiger Energielieferant ist. Und deswegen wird also Glucose immer wieder zurücktransportiert. Eine riesengroße Menge pro Tag, über 100 Gramm, die werden pro Tag rücktransportiert.
Ja. Also alles, was verloren gehen kann bei der Niere, also über den Urin würde das ja ausgeschieden werden.
So gut wasserlöslich ist.
Ja, ja, genau. Und die Niere soll eben Wasser raus.
Aber nicht die Glucose.
Aber nicht die Glucose. Aber so hat man ja früher oder kann man immer noch ja auch Diabetes auch messen, ne? Also im Zucker im Urin zum Beispiel.
Ja, ja. Ja. Nur wenn du die Substanzklasse nimmst, über die wir jetzt reden, macht das keinen Sinn.
Ja, genau.
Weil eben dieser Rücktransport blockiert werden soll, damit die Glucose eben verschwindet. Die soll ja verschwinden bei Diabetes 2. Dieses Transportsystem, das kann man also hemmen und hat dann auch eine antidiabetische Wirkung, wenn man jetzt besonders diesen Subtyp in der Niere hemmt. Wenn man jetzt beide Subtypen hemmen würde, dann würde auch keine Glucose aufgenommen, wie die Diät. Aber trotzdem, das ist ein bisschen riskant, das dann komplett zu blockieren. Also müsste man Substanzen haben, die eben nur den Subtyp in der Niere blockieren. Das wäre gut. Und wie ist man jetzt überhaupt auf so Substanzen gekommen? Das ist auch wieder etwas, was jemand festgestellt hat. Aus der Natur hat man nämlich gemerkt, dass also so die Rinde von Obstbäumen, und zwar eben von Rosazeen ganz genau gesagt, also von Apfelbäumen oder anderen Rosazeen, dass die eben so eine Art antidiabetische Wirkung haben. Wenn man da so die Rinde, einen Tee trinkt, ja, Apfelbaumrindentee, dann hat man also gesehen, dass es da also eine antidiabetische Wirkung gibt. Wusste natürlich niemand, warum. Da hat man aber genauer geguckt und hat gesehen, dass da in der Rinde von Apfelbäumen eine Substanz ist, die Florizin heißt, P-H-L-O, dann Rizin, so wie meinetwegen wie Rizinus, also R-I-Z, Florizin. Und diese Substanz ist ein Glucosid. Okay, was ist ein Glucosid? Glucosid kommt ja viel vor in der Natur. Das ist also eine Verbindung, wo wir Glucose haben. Und dann ist an einen Sauerstoff der Glucose ist was dran gehängt. Und zwar chemisch gesehen als Ether. Also an dem Sauerstoff, das ist Sauerstoff 1 in der Regel bei den Glucosiden. Das ist die Hydroxylgruppe, die direkt neben dem Sauerstoff in Glucosemolekül sitzt. Also da müssten wir jetzt auch das Glucosemolekül mal, die kannst du vielleicht zeigen.
Genau,
ja,
genau,
wir
genau.
Wollen ja jetzt nicht auch noch darüber reden.
Da müssen wir mal alles zu viel. Über Glucose müssen wir mal dann separat reden, weil das hat einfach so ein paar spezielle Eigenschaften, weil man kennt vielleicht diesen Ring und da ist eben innerhalb dieses Sechserringes ist immer ein Sauerstoff,
ja. Direkt neben dem, der noch frei ist, weil es gibt natürlich noch einen zweiten Kohlenstoff neben dem Sauerstoff, weil da hängt eine Seitenkette dran.
Ja, ja, genau. Ja.
Also an diesem einen Sauerstoff, da hängt einfach noch was dran. Und zwar chemisch gesehen als Ether, das heißt einfach ein Kohlenstoff. Dieser Kohlenstoff ist beim Florizin Bestandteil eines aromatischen Sechsringes. Und dann haben wir noch Kohlenstoffe und dann nochmal ein Sechsring. Und an dem Sechsring, dem zweiten ganz außen, hängt noch eine Hydroxylgruppe und an dem Sechsring, den ersten, der direkt an der Glucose hängt, sind auch noch zwei Hydroxylgruppen dran. Und in der Dreier-Kohlenstoffkette zwischen den beiden Ringen ist direkt in Nachbarschaft zum ersten Ring eine Carbonylgruppe. Also das ist das Florizin. Eigentlich verhältnismäßig einfach. Nur kann man das nicht wirklich anwenden. Man hat nur gesehen, dass eben so Tees so einen Effekt haben, weil Glucoside, die ja in der Natur, hatte ich ja gesagt, viel vorkommen, in der Leber ganz schnell gespalten werden. Also das
der
gibt's
Zucker
ja,
wird einfach abgespalten.
Ja,
dann, und dann.
Es gibt Glucosidasen, so heißen diese Enzyme, die sind in der Leber und machen also alle Glucoside, die aufgenommen werden und in die Leber kommen, die spalten sie sofort. Deswegen muss man also irgendwas machen, um die Wirkung verlängern. Und das hat man also ganz, ganz einfach gemacht. Man hat den Sauerstoff einfach weggelassen. Man hat also jetzt kein Glucosid mehr, sondern man hat diesen Rest, den ich gerade beschrieben habe, oder einen ähnlichen Rest, wie ich ihn gerade beschrieben habe, direkt an dem Ringsystem der Glucose, an dem Kohlenstoff hängen. So sehen die Glyphozyne aus. Also haben wir also Glucose und dann haben wir an diesem Kohlenstoff 1, wo sonst eben diese Hydroxylgruppe hängt, da hängt jetzt direkt ein Ringsystem dran. Eine kleine kurze Kette und nochmal ein Ring. Also es sind einfach im Fluorizin nachgemacht. Und da gibt es verschiedene Glyphozyne. Das eine heißt, na, wir wollen die Namen gar nicht erwähnen, egal wie die heißen. Also es gibt eine ganze Reihe, weil die eben eine ganz nette Wirkung haben und weil sie chemisch, metabolisch stabil sind, genau, auch lang genug wirken.
Ich werde sie in die Shownotes reinwerfen und da kann dann jeder, der sich jetzt dafür interessiert, nochmal nachgucken.
Was wichtig noch eigentlich ist im Zusammenhang damit, ist, dass diese Glyphozyne, die eingesetzt werden, dass die recht spezifisch wirken und eben nur dieses SGLT2, also nur diesen Subtyp in der Niere hemmen. Dieses Dapaglyphozin, um doch mal einen Namen zu nennen, die erste Substanz, die da verwendet worden ist, die ist 1000-mal stärker wirksam. Das ist doch schon toll. Also 3 Zehnerpotenzen am SGLT2 im Vergleich zum SGLT1. Also die Aufnahme von Glucose aus dem Darm wird praktisch nicht oder ganz wenig nur blockiert, ja. Ja, gut, das sind die Glyphozyne. Und dann hatte ich gesagt, wir haben 2 noch, also haben wir noch eine Gruppe, die ist, finde ich, auch ganz nett, aber das ist nur eine Substanz. Und zwar ist es so, mit der Nahrung werden Kohlenhydrate aufgenommen. Und das sind also lange Glucoseketten. Und das heißt, bevor die Glucose aufgenommen werden kann, müssen diese Kohlenhydrate im Darm eigentlich gespalten werden. Das Enzym, das das macht, das nennt sich Alpha-Glucosidase. Alpha-Glucosidase. Und dieses Enzym befindet sich in den Bürstensaumzellen der Darmwand, wird also, wenn Kohlenhydrate aufgenommen werden, an diesem Enzym angelagert und zwar immer so 4er-Glucose, also Tetrasaccharideinheiten, immer so 4 Glucose. Reste kommen ins aktive Zentrum ein und dann wird die Glucose abgespalten. Und wenn man dieses Enzym hemmt, kann aus der Nahrung keine Glucose mehr aufgenommen werden.
Dieser Aufarbeitungsschritt eben fehlt und dadurch kann der Glucosetransporter eben nicht aktiv werden, weil die Glucose nicht da ist.
Ja, weil keine Glucose da ist. Ja, also das ist natürlich auch nichts weiter als eine Diät, wenn du so willst. Aber die ist halt einfach. Man nimmt eine Substanz ein und dann wird die Diät für einen selber erledigt sozusagen. Und da gibt es eigentlich eine einzige Substanz, die da verwendet wird. Das ist die Acarbose mit C, A-C-Arbose, Acarbose. Das ist ein Molekül, das wird von Bakterien produziert. In Handel ist es gebracht worden von der Firma Bayer. Deswegen heißt es auch die Handelsbezeichnung Glucobay, also BAY von Bayer. Und diese Substanz will ich nur ganz kurz beschreiben, damit man eine Vorstellung hat, warum die jetzt das Enzym, diese Alpha-Glucosidase hemmt. Und auch da finde ich wieder das Interessante, dass wir kurz überlegen, wie sollte sie denn aussehen? Wie können wir uns das denn vorstellen? Also einmal muss es ja irgendwie gebunden werden. Also müssen Glukosebausteine drin sein. Anders geht das nicht.
Das ist klar, ja, genau.
Es sind auch 2 Glukosebausteine drin. Dann ist ein 3er Glukosebaustein, der ist aber schon verändert. Das ist ein Aminoglukose, also eine Hydroxylgruppe ist durch eine Aminogruppe ausgetauscht. An der Seitenkette, wir haben ja gesagt, da ist so ein kleiner Kohlenstoffrest an dem 6-Ring, wo noch die letzte Hydroxylgruppe dranhängt, ist weggefallen, ist also, wie man das nennt, eine Desoxy Glucose, eine Aminodesoxyglucose. Also von den 4 Bausteinen, die notwendig sind, um das aktive Zentrum zu besetzen, sind 2 echte Glucose, einer verändert der Glucose. Und der 4. Baustein hat nur gar nichts mit Glucose zu tun. Das ist einfach nur ein 6-Ring ohne Sauerstoff, dafür mit einer Doppelbindung und enthält aber auch einige Hydroxylgruppen. Hat auch so einen Kohlenstoffrest raushängend mit einer Hydroxylgruppe. Und dann sind noch 2 Hydroxylgruppen dran. Also Hydroxylgruppen sind natürlich schon wichtig, weil so ein Tetrasaccharid, ja, also so ein 4er-Glucose-Baustein, natürlich über die Hydroxylgruppen immer im aktiven Zentrum dieses Enzyms verankert wird.
Deswegen genau, dadurch wird es eben durch dieses Enzym erkannt. Und deswegen hat man die daran gemacht, dass das Enzym die Dinge zwar binden kann, ja, aber wiederum eben nicht richtig schneiden kann. Ja, und an der
Stelle,
kann,
wo eigentlich geschnitten wird, da ist jetzt so ein Stickstoff.
Ja.
Und dann kommt mit einmal dieser völlig falsche Baustein.
Genau.
Deswegen wird das aktive Zentrum nur besetzt, aber es kann nichts geschnippelt werden. Aber was viel wichtiger ist eigentlich noch, ich meine, an der anderen Seite, wenn ich sage, da sind 2 Glucosemoleküle drin, könnte ja richtig normal geschnippelt werden.
Ja, ja.
Wie macht denn das dieses komische Molekül, dass es gerade dahin kommt, wo eigentlich in der Glucosidase halt die Hydrolyse erfolgt? Das ist wieder irgendwie fast Zufall. Weil ich hatte ja gesagt, da ist der Sauerstoff ersetzt durch einen Stickstoff. Der Stickstoff ist natürlich protoniert. Das heißt, offensichtlich ist diese positive Ladung an der Stelle verantwortlich dafür, dass das Molekül in einer ganz bestimmten Art und Weise in das aktive Zentrum reingezogen wird. Das wird über diese positive Ladung sozusagen organisiert. Sonst könnte es ja auch andersrum rein. Und dann hätte es keine Wirkung, weil er würde schön abgeschnitten. Ne? Und er würde das Enzym sagen, oh nett, das ist zwar nicht so groß, das Kohlenhydrat, was ich da zu bearbeiten habe, aber trotzdem.
Klar. Und ich arbeite es dann halt irgendwie auf, aber halt von der einen Seite, und dann bleibt halt so ein anderer schäbiger Rest übrig.
Ja, den schmeiße ich raus.
Der würde ja dann nicht durch den Glucosetransporter aufgenommen werden können, weil es ja keine...
Der
würde halt im Darm bleiben.
Aber das Abgeschnittene, das würde aufgenommen.
Genau. Und dann hätte man ja eben genau nicht den Effekt.
Aber wichtig ist eben, dass wir uns überlegen, wie kommt es denn, dass das Molekül dann gerade so richtig reinkommt.
Genau.
An der Stelle, wo es halt falsch gebaut ist, eben das Enzym dadurch blockiert wird.
Ja klar, und das Interessante ist wirklich, man muss zum Teil wirklich nur ein Atom austauschen dort, weil dann die elektronische Umgebung sich ein bisschen ändert und dadurch eben dieses aktive Zentrum eben blockiert wird. Ne?
Naja gut, das ist nun eine dramatische Änderung, wenn es mit einmal eine positive Ladung
Ja klar, aber man muss sich ja überlegen, wie wird denn da dieses System geändert?
Also da wollen wir jetzt mal lieber nicht drüber reden, wie der Mechanismus wäre. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen kompliziert.
Aber dadurch haben wir über Insulin heute gesprochen, war ja jetzt auch ganz schön ein Ritt mal wieder, haben Antidiabetika besprochen, auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, was ich sehr interessant fand, weil man sich überlegen kann, wo wird Glucose aufgenommen, wo wird sie abgegeben, oder wie wird eben zum Beispiel Insulin ausgeschüttet oder eben verhindert, dass es abgebaut wird. Das sind ja eigentlich viele Punkte, wo man dann sehen kann, überall da kann man dann auch wirklich auch eingreifen, um eben Diabetes zu
therapieren.
Ja, das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt. Ja, okay. Wenn du sonst weiter nichts hast, dann kann ich wie immer unsere Episode abschließen, und zwar wieder mit dem Aufruf. Wie immer ist jede Episode auch ein Blogbeitrag bei uns auf der Homepage unter wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen, könnt auch Anregungen geben und uns Fragen stellen. Falls wir irgendwo vielleicht für euch nicht klar genug waren, dann bringen wir das natürlich auch in der Episode nochmal auf. Vor allen Dingen, wenn das auf der Homepage diskutiert wird, dann bekommen es auch alle mit. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr uns auch direkt anschreiben unter info@wirkstoffradio.de. Bekommen wir dann eine E-Mail. Auch die Fragen dort werden wir beantworten, soweit wir es natürlich können. Eine andere Möglichkeit wäre über Twitter. Das wäre unter @wirkstoffradio, wären wir zu erreichen. Weil es ja zurzeit so ein bisschen Stress mit Twitter gibt, haben wir jetzt auch noch eine Möglichkeit über Mastodon. Das ist @wirkstoffradio, @podcasts.social. Oder, weil ihr diesen Podcast eh schon am Telefon hört, ihr könnt uns auch direkt anrufen. Das ist die 0049 3074 69 1064. Ich sag's nochmal. 030 für Berlin 74 69 1064. Dann könnt ihr uns dort direkt eine Nachricht hinterlassen und wir würden die dann auch mal bei uns in der Episode abspielen, falls das mal zu einem Thema passt oder eine wichtige Frage ist. Merch könnt ihr auch noch kaufen, das gibt's unter wirkstoffradio/shop, da gibt's auch jetzt unser Capsule zu kaufen. Und falls ihr, und das wäre ein wichtiger Punkt, Zeit und Lust habt, wäre es gut für uns, wenn ihr uns eine kleine Rezension hinterlassen würdet unter iTunes oder Apple Podcasts oder auch unter panoptikum.social und überall, wo man Podcasts bewerten kann, wäre ein kleiner, kurzer Text beziehungsweise ein paar Sternchen, Herzchen für uns wirklich sehr schön. Die letzte Rezension ist über ein Jahr her, also von daher wäre es wirklich schön, wenn man da wieder eine neue Rezension bekäme. Ich würde mich sehr freuen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.